Und wir haben ja gesagt, die Haftara hat meistens so ein Detail, wo man relativ schnell sieht, warum das zur Parascha passt. Und ich habe aber letzte Woche auch gesagt, dass es meistens so ist, dass die Bezüge insgesamt noch ein bisschen umfangreicher sind, wenn man genauer schaut. Also wir werden heute vielleicht auch schauen, ob wir noch ein bisschen mehr herausholen, als dass wir es auf den ersten Blick sehen. Aber jetzt mal meine Quizfrage, wo ist das, was wir auf den ersten Blick sehen? Das ist nämlich nicht ganz am Anfang des Textes in dem Fall, sondern genau, das ist der neunte Vers. Der neunte Vers, Vers Nummer Tet von Nun Dalet, neunter Vers von 54. Ki Menoach Sot Li, denn das ist mir so wie die Wasser des Noach. Na gut, da haben wir jetzt, glaube ich, einen Elfmeter. Wir sind im Parashat Noach. Parashat Noach besteht zu einem sehr großen Teil, nicht nur, aber zu einem großen Teil aus der Flut. Und hier geht es um die Wasser des Noach. Das wird wohl sich auf die Flut beziehen. Also gewonnen. Hurra! Wir wissen, warum das Haftara zu Noach ist. Ich werde es versuchen, jetzt in der kommenden Dreiviertelstunde ein bisschen komplizierter zu machen. Fangen wir am Anfang an. Ich habe gesagt, wir sind in den Kapiteln, den hinteren Kapiteln von Jesaja, wo wir eine ganze Reihe von Prophezeiungen haben, die immer wieder das Thema aufgreifen, dass nach der Zerstörung, nach den Zorres, die die Leute haben werden oder haben, eine Erlösung kommen wird. Und das haben wir hier auch. Womit fängt das an? Roni Akara Loyalada. Juble, Leranen ist singen in einem Jubelgesang, freudig singen, Jubel singen. Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Pizirina Vezahali Lochala. Hebe an einen Gesang, einen Jubelgesang und frohlocke die, die keine Geburtswehen hatte. Kirabim bnei shomema mibnei veula amar Hashem. Denn zahlreicher sind die, oder werden sein, die Kinder der Verwüsteten, als die Kinder derer, die einen Ehemann hatte. So spricht Gott. Das ist unser Einleitungssatz und jetzt sehen wir schon ein bisschen, was so das Thema ist. Man kann ja Probleme auf verschiedene Arten haben. Und eine Möglichkeit, in Problemen zu sein, ist, dass man das Gefühl hat, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Hoffnung. Das Licht am Ende des Tunnels ist irgendwie nicht sichtbar. Und das wird hier dargestellt mit der Metapher der Frau, die gar keine Kinder hat. Wenn keine Kinder da sind, dann kann keine Zukunft da sein. Also da stellen sich die Fragen gar nicht, was wird aus den Kindern? Wird es denen gut gehen? Werden die brav sein? Werden die auf gute Wege gehen? Das stellt sich gar nicht, sondern es ist nicht einmal was da. Also wovon redest du? Was erwartest du? Es kann ja gar nichts werden. Also diese Art von Verzweiflung ist ja angesprochen, dass das Gefühl da ist, da geht gar nichts. Es ist nicht einmal die Voraussetzung gegeben, dass sich da irgendeine Zukunft entwickeln kann. Es ist nicht schwer zu erraten, dass die Verwüstete, die hier keine Kinder hat, Jerusalem oder Am Israel ist. Also, das ist die Metapher. Schauen wir ein bisschen weiter. Jetzt wird gesagt, okay, diejenige, die da keine Kinder hat und deshalb völlig trostlos ist und auf nichts hoffen kann, was soll sie machen? Es ist übrigens immer in der femininen Form, weil Städte und Länder sind in semitischen Sprachen weiblich. Und darum haben wir hier, also von den Hebräischkursen war das ein gefundenes Fressen, darum haben wir hier alle diese schönen weiblichen Endungen, weil Jerusalem oder Eretz Israel angesprochen sind. Hierchivi mekom oholech viriot mishkenotayich yatu al tachsochi haarichi metarayich. Du sollst breit machen den Platz deines Zeltes. Also es sind zwar keine Kinder da, aber du sollst dein Haus vergrößern, damit noch mehr Kinder drinnen Platz haben. Und du sollst ausspannen die Zeltplane, die Überdachung deines Mishkans. Mishkan heißt an sich irgendwie Wohnsitz. Aber natürlich haben wir da die Assoziation, dass Mishkan, das Heiligtum in der Wüste war. Und Ohel ist das, wo die Menschen wohnen. Also beides. Das Zelt, wo man wohnt und das Heiligtum, beides muss ausgebaut werden. Und dann heißt es, ich habe die Zeile verloren, Entschuldigung. Sie soll nicht trübe werden, nicht düster werden. Das ist ein interessantes, so wie Choschesh die Dunkelheit, ja, Tach, sorry. Sie soll nicht düster werden, nicht trübe werden. Das ist ein interessantes Motiv hier, dass dieses Gefühl, ich habe ja gar keine Zukunft, da ist gar nichts da, wo was werden könnte, das macht natürlich auch depressiv. Also das soll die bitte nicht sein, sondern sie soll verbreitern mit Tarayich, die Metaris im modernen Ivrit und sicher nicht nur modernen Ivrit, auch in älteren Zeiten, die Saite eines Musikinstruments, das ist es hier aber nicht, sondern hier sind es nicht die Harfensaiten, sondern es ist irgendein Schnürl, das man ausdehnen kann. Und das sind also die Seile, an denen das Zelt hängt, an denen man das Zelt spannt. Die sollen breiter werden.
Allerdings mehr oder weniger das Gleiche. Das ist
Natürlich, also die
erstaunlich.
Grundbedeutung von Metaris, irgendein Schnürl, das man dehnen kann. Die Seite kann man auch dehnen, bis sie richtig gestimmt ist. Und die Pflöcke des Zeltes soll sie stärker machen. Kia minus multi frozzi, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Paraz heißt sehr intensiv durchbrechen, das ist sehr stark. Und deine Nachkommen, wir haben gesagt, sie hat ja gar keine, ja? Deine Nachkommen werden Völker beerben und Städte, die schon verwüstet waren, bewohnen, besiedeln. Wir haben übrigens wieder das Motiv des Verwüstetseins. Ja? Dann sind die anderen verwüstet. Bitte.
Habt ihr alle gemerkt, wie eigentlich hier eine der Quelltexten für die
Ja.
Formulierung von Ja, von der Chatodi her
Ja,
ist?
das ist, Sie nehmen mir den nächsten
Jetzt
Satz weg,
kommt
weil es
es
kommt
noch
noch
einmal, ja?
deutlicher, genau.
Ja,
Es kommt nämlich noch deutlicher, genau.
Gleich zwei.
Aber stimmt, der Shlomo
Ja.
Al-Kabes, der im 16. Jahrhundert die Chatodi geschrieben hat, der hat die Haftarah für Noach brav gelernt.
Nicht nur, also
Das
gleich, ja.
lässt sich zeigen. Der konnte Jesaja gut. Richtig, die Frotze ist natürlich schon so ein Stichwort. Es kommt aber noch genauer. Da
Ja.
wollte ich mir das eigentlich für ein, zwei Sätzen aufheben. Also wir sehen den Inhalt der Prophezeiung. Eine Person, eine Einheit, in dem Fall Jerusalem, und die Metapher ist die Frau, die keine Kinder hat, die unfruchtbar ist von vornherein, die soll sich breiter machen und weitermachen, weil es ja in Wirklichkeit doch Hoffnung gibt. Schauen wir ein kleines Stück weiter. Jetzt kommen wir näher an Lechadodi. Altieri, fürchte nicht. Kilote Voshi, Beal Tikalmi. Also jetzt läutet es wirklich, ja? Da sehen wir, dass das in Lechadodi drinnen ist. Du wirst nicht beschämt sein und du sollst dich nicht gedemütigt fühlen. Kilotach Piri, denn du bist in Wirklichkeit nicht beschämt. Wieso? Eigentlich waren genug Probleme. Es ist nicht so, dass Jerusalem oder Am Israelis angestellt hätten. Sie haben ganz viel angestellt, aber Ki Voshet Alumayich Tishkachi, die Schande deiner Jugend, die wirst du vergessen. Vechapat Almenutayich Lotiskiriot. Und die Schmach deiner Witwenschaft, die wirst du dich nicht erinnern. Das sind zwei Schritte, dass das länger her ist, das können wir überhaupt so, das vergessen wir, das ist dann gar nicht mehr auf dem Tisch. Aber das, was nicht so lange her ist, das, was jetzt ist, dass sie wie eine Witwe einsam sitzt und der Mann sie verlassen hat, das werden wir nachher nicht mehr erinnern, davon reden wir dann halt nicht. Wie kann das gehen? Ki wo alayich osayich Hashem Zevaot. Denn dein Mann, das ist der, der dich gemacht hat. Das ist Hashem. Zevaot ist sein Name, der Herr der Heerscharen. Wego'alech Kedosh Israel, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Ich habe neulich ein paar Mal angemerkt, dass Kadosh immer etwas mit einer Beziehung zu tun hat. In solchen Formulierungen sieht man das ganz gut. Kedosh Israel ist, Gott hat eine Beziehung mit Am Israel. Und er wird genannt der Gott der ganzen Erde.
Also Kadosh Israel quasi exklusiv für Israel und Kolare jetzt.
Ja, für alle. Lesen wir noch bis zum Schluss des Absatzes, dann überlegen wir ein bisschen, was wir da gefunden haben. Kiche Isha Asuva ve'atzuvat Ruach Kera'ach Hashem. Denn so wie eine verlassene Frau und eine, die ist, hier haben wir wieder dieses Motiv, man kann depressiv werden von dieser Hoffnungslosigkeit, Atzuvat Ruach, von trüben, traurigen, trübsinnigen Geist, hat Gott sie genannt. Ve'eshet ne'orim ki tima'es amar Elohayich. Und die Frau der Jugend, also die, die jetzt nicht mehr aktuell ist sozusagen, die er verabscheut, die verabscheut wird, hat dann Gott gesagt, aber, berege katon asavtich, nur einen kurzen Moment habe ich dich verlassen, uvrachamim gedolim akapzech, und mit großen Erbarmen werde ich dich einsammeln. Beschetzef ketzef histarti fanai, rega mimech uvecheset olam, richamtich amar goalech Hashem. Man hat übrigens im Tanach immer wieder solche Stellen, die so richtig lautmalerisch sind, und das ist meines Erachtens dieses Beschetzef ketzef. Das zischt so lustig und reimt sich auch, obwohl es zwei verschiedene Wörter sind, ja. Mit Wut und Zorn, das zischt dann so, das zischt der Zorn, hat Gott sein Angesicht abgewandt, aber nur für einen Moment von dir. Und mit einer ewigen Chesed, mit einer immerwährenden Chesed, wird er sich deiner erbarmen, spricht Hashem, dein Erlöser. Wunderschön. Machen wir mal da kurz eine Verschnaufpause, weil da ist ein Absatz im Text. Also wir haben diese Metapher von der Person, die völlig hoffnungslos ist, weil sie keine Zukunft hat, keine Kinder da. Und Gott sagt, das ist alles nicht das Problem, es wird alles wieder super werden. Was ist hier das Bild der Beziehung zwischen Am Israel und Gott? Also wir kennen typischerweise verschiedene Bilder, wie die Beziehung zwischen Am Israel und Gott symbolisch dargestellt wird. Was ist in dem Fall das Bild? Das Bild einer Partnerschaft. Ja, Gott ist der Ehemann und die Am Israel oder Jerusalem ist die Ehefrau, die sich missverhalten hat. Wir kennen dieses Bild aus Shir HaShirim, das ist ein Bild, das immer wieder kommt, dass die Beziehung zwischen Am Israel und Gott dargestellt wird als eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Also das ist die Metapher, die wir haben. Wir werden dann im zweiten Teil der Haftarah eine andere Metapher mit einer anderen Beziehung sehen. Darum behalten wir das ein bisschen im Hinterkopf. Wie ich den Text vorbereitet habe, ist mir etwas aufgefallen. Nämlich, dass hier nicht nur gesagt wird, dass alles gut wird, sondern es wird eigentlich auch ziemlich scharf auf den Tisch gelegt, was alles nicht in Ordnung war. Also die Begriffe von deine Schande, deine Schmach, das wird alles durchaus ausgesprochen. Wenn ich jemanden, dem schlecht geht, irgendwie trösten oder aufbauen will, dann ist es psychologisch nicht so ideal, der Person zu sagen, es ist wirklich alles miserabel, aber es wird gut werden, sondern vielleicht lasse ich den ersten Satz, es ist wirklich alles miserabel und was du aufgeführt hast, ist schrecklich, aber vielleicht lasse ich diesen Teil einmal weg, um die Person zu motivieren. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist das irgendwie, um den Kontrast zu verschärfen. Aber ich habe dann eine Erklärung gesehen in einem Shiur über diese Haftarah bei Rav Moshe Lichtenstein, dem einem der Rosh Yeshiva von Gush Etzion, der das in eine andere Weise bringt. Nämlich, weil wir hier diese Metapher haben der Beziehung zwischen Mann und Frau, ist das die Metapher einer sehr intimen Beziehung. Und in einer intimen Beziehung, in einer Ehe, kennt man einander so gut, dass man auch die weniger schönen Sachen voneinander weiß. Das ist einfach so. Da liegt alles auf dem Tisch, da weiß man voneinander alles. Auch das, was bitte nicht öffentlich werden soll, das weiß man voneinander trotzdem. Und das ist vielleicht hier ein Teil dessen, dass hier sehr offen geredet wird von deine Schmach, deine Schande, das wird wieder gut werden, weil in einer innigen Beziehung liegt das sowieso am Tisch, das ist eh klar. Also das kann auch ein Zeichen dieser Enge sein, dass man diese Sachen offen ansprechen könnte. Jetzt machen wir noch einen Absatzerl. Das war ja noch nicht genug für eine Haftarah, müssen wir schon ein Stück weiterlesen. Sogar die, die kürzere Version haben, müssen ein Stück weiterlesen. Außerdem wollten wir ja kommen zu den Wasser Noachs. Also ein neuer Absatz. Ki menoach zot li asher nishbati me'avor menoach od al haaretz ken nishbati mikzof alayich umik'ar bach. Denn das ist so wie die Wasser des Noach, also wir nehmen mal an, dass das die Flut ist, wo Gott ja geschworen hat, dass das nicht noch einmal passieren wird. Es wird nicht noch einmal eine Flut geben, die die Menschen zerstört. Und so war das jetzt halt auch so einmal eine Zeit, wo Gott sich verborgen hat. Und das wird aber jetzt nicht auf ewig so sein, sondern die Flut geht wieder zurück und es fängt ein neues Leben wieder an. Kihe harim ya mushu veha geva'ot temutena vechazdi me'iteich lo ya mush uvrit shlomi lo tamut amar merachamech Hashem. Wir haben wieder das Motiv des Erbarmens, das vorher schon stark da war. Es ist keine Rede davon, dass die angesprochene Dame hier ganz nett war und gut ist, sondern verdient hat sie offensichtlich gar nichts, sondern Gott erbarmt sich die ganze Zeit. Und das sitzt so fest, dass also es können Berge vergehen und Hügel wanken, aber die Gnade Gottes, die wird nicht vergehen. Und ein Brit Shalom, ein Bund des Friedens, ein Bund meines Friedens, sagt Gott, der wird nicht vergehen, weil Gott sich erbarmt. Hier haben wir einen wunderschönen Schlusssatz, wenn wir hier schon aufhören wollen. Und ihr habt die Editionen haben, wo Haftarah drinnen ist und nicht Jesaja. Die haben hier eine Anmerkung. Die Sephardim finden, das reicht. Und die Ashkenazim lesen noch weiter, weil die Ashkenazim können nie genug Text bekommen. Aber wir werden vielleicht auch noch überlegen, warum die Ashkenazim weiterlesen. Die Lösung, die wir letztes Mal hatten, die geht übrigens jetzt nicht. Letzte Woche haben wir ja gesehen, dass es einen Absatz gibt, der rein von der Textmenge ganz gut wäre, aber wo ein negativer Schlusssatz wäre und Haftarot machen keinen negativen Schlusssatz. Das ist hier aber eindeutig nicht das Problem. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, was wollen wir mehr? Und wir haben den Bezug zur Parascha, also sollten wir eigentlich glücklich sein. Jetzt lesen aber, wobei wenn ich sage, sie fahrt im Ashkenazim, ist das bitte immer mehrheitlich, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Es gibt der Nusach, der traditionelle Nusach von Frankfurt am Main, macht wieder eigene Sachen, aber mehrheitlich lesen die Sephardim, die Ashkenazim jetzt weiter und wir wollen noch schauen, warum. Weil jetzt kommt etwas, das eigentlich wirklich so ausschaut, als wäre es was Neues. Ist auch was Neues. Man kann das ohne weiteres auch als wirklich eine eigene, neue Prophezeiung sehen. Die muss nicht unbedingt zusammenhängen. Wo wir ein anderes Motiv haben, warum es der angesprochenen Person, die immer noch weiblich ist, weil Jerusalem weiblich ist, warum es der angesprochenen Person so schlecht geht. Bisher hatten wir... Das Schlimme war, dass gar keine Kinder da sind. Es gibt keine Perspektive, überhaupt eine Zukunft zu haben. Es fehlen irgendwie die Voraussetzungen für eine Zukunft. Und jetzt haben wir was anderes. Das ist auch eine Haftarah, die man dann im Sommer besser kennt als jetzt. Aniasu ara lo nuchama. Elende und Sturmgebeutelte, nicht getröstete. Hine anochi marbitz bapuch, aber naich visadetietich besapirim. Wir werden übrigens in dem folgenden Absatz auf schwierige Vokabel stoßen und wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Edelstein versuchen zu identifizieren, sondern wir begnügen uns damit, dass es sich um Edelsteine handelt. Also die Sturmgebeutelte, die durch den Sturm durchgebeutelte, die nicht getröstet ist, sagt Gott zu ihr, ich bin derjenige, der wird ausbreiten wie Puch deine Steine, mit Puch. Mezudat David erklärt Puch als eine Art von blaue Farbe, so wie die blaue Farbe, die sich Frauen auf die Augen tun. Ich zitiere nur. und ist eine Möglichkeit. Und ich werde deine Grundfesten machen mit Saphiren. Wir stellen uns einmal vor, dass die Saphire im Tanach die heutigen Saphire sind, also irgendwann ein schöner Edelstein, möglicherweise ist er blau. Und ich werde deine Sonne machen wie Rubine. Und deine Tore wie funkelnde Steine. Wie gesagt, Kommentare beschäftigen sich mit der Frage, was das alles genau ist. Wir begnügen uns damit, dass es sich um irgendwelche schönen Edelsteine handelt. Und all deine Grenzen werde ich machen zu Steinen, die man begehrt, also wieder zu schönen Steinen. Was ist jetzt hier das Bild? Das Bild ist, die Person, der es schlecht geht, ist durchgebeutelt vom Sturm. Das ist was anderes als das, was wir vorher hatten. Vorher hatten wir, sind keine Kinder da, ich habe keine Perspektive auf Zukunft. Jetzt sind vielleicht Kinder da, wir werden gleich ein paar Sätze später welche haben. Aber es sind so solche Turbulenzen, dass man, auch wenn es vielleicht das Licht am Ende des Tunnels gäbe und wenn es die Perspektive gibt, da ist eine kommende Generation, vielleicht geht es denen mal besser, aber jetzt ist es dermaßen stürmisch und turbulent, wie soll ich das durchhalten? Das ist das Bild, das wir jetzt haben. Und was sagt der liebe Gott zu ihr? Ich werde das alles wunderschön machen. Und ich glaube, es ist eine Metapher, die hat zweierlei Teile. Die Steine sind mal was Stabiles. Da kommt eine Festigkeit hinein. Da gibt es einen festen Boden unter den Füßen. Und außerdem sind es Edelsteine, die teuer sind, die wertvoll sind, die schön sind. Nicht so zerrauft, wie man jetzt vom Sturm ist, sondern schön geschmückt mit Edelsteinen, prächtig wird sie rauskommen. Also es hat sowohl das, den Geschmack einer gewissen Stabilität, alles auch einer Pracht, dass das alles schön und edel sein wird. Bechol banayich, limudei Hashem, verav shalom banayich. Jetzt haben wir die Kinder, hier sind Kinder offensichtlich da. Und die Frage war nur halt, was wird aus denen, wenn es jetzt schon stürmisch zugeht? Und wir bekommen die Versicherung, all deine Söhne werden sein limudei Hashem, sie werden über Gott lernen. Verav shalom banayich, und der Frieden deiner Söhne wird groß werden, also es wird den Kindern gut gehen. Aber jetzt kommt etwas Neues hinein, das hatten wir vorhin nicht. Wir sollten, oder die angesprochene Dame, die da sturmgebeutelt ist und der so schlecht geht und der es gut gehen wird, die sollte vielleicht auch was leisten dafür. Bitzdaka tikonani rachaki meoshek kilotiri mimechita kilotigraf elaich. Staka sollst du üben, du sollst gerecht sein. Also es ist nicht ganz wurscht, wie du lebst. Damit das funktioniert mit der Stabilität und mit den Edelsteinen und mit all der Pracht, dazu solltest du schon was leisten. Nämlich selbst eine gerechte Gesellschaft haben und dich fernhalten von Oshek, von, es wird manchmal übersetzt mit Unterdrückung, aber es ist vor allem ein Ausnützen, Ausnützung, unfaire Sachen, von dem soll man sich fernhalten.
Erinnert ihr euch an?
Denn Hamas? Du sollst dich nicht, ja, genau, das war heute schon aktuell. Und jetzt kommt etwas, was ich ganz interessant finde. Denn du sollst dich nicht davor fürchten. Ich finde das einen wahnsinnig interessanten Gedanken, was hier kommt. Du sollst dich fernhalten von so Ausnützungs- und Unterdrückungsmechanismen, weil du brauchst dich nicht fürchten. Wovor fürchtet man sich? Wenn man bei solchen Sachen mitmacht und es in einer Gesellschaft unfair zugeht, dann ist es oft, weil Leute sich fürchten, weil wenn ich da jetzt aufstehe und nicht mitmache, und wenn ich da was sage, kriege ich Schwierigkeiten. Und hier wird gesagt, nein, du brauchst dich nicht fürchten. Halte dich fern von irgendwelchen korrupten und unfairen Sachen. Du brauchst dich nicht fürchten, sondern mach da einfach nicht mit. Und du brauchst jetzt auch keine Panik haben, keine Sorge haben, dass fürchterliche Dinge passieren, denn das wird dir gar nicht nahe kommen. Der nächste Satz ist verschieden übersetzt. Ich mache es einmal nach dem Radak. Hen gor yagur efes me oti migar itach alai hipol. Die, die eine deutsche Übersetzung haben, was habt ihr denn da?
Ich will auch nur zeitweilige Städte findet nichts, als was bei mir ist.
Okay, interessant. Arzkoll hat was anderes. Ich gehe jetzt nach denen, das ist nach Targum und nach Radak, die sagen, hier kommen welche über das jüdische Volk, erheben sich, aber sie sind Efes Meoti, sie sind nicht von Gott geschickt. Also irgendwelche Feinde, irgendwelche Antisemiten, die sich da hochspielen, die sind in Wirklichkeit gar nicht von Gott geschickt. Und darum brauchen wir es auch nicht fürchten. Ki gar itach alaich hipol, denn der sich gegen dich erhebt, der wird fallen. Wie geht das? Weil Gott weiß, wen er schickt und wen er nicht schickt. Hen anochi barati harash nofeach be'esh pecham umotzich lile ma'asehu. Ich, nämlich Gott, ich habe erschaffen, bara wirklich im Sinne von erschaffen aus dem Nichts, den Schmied, den Handwerker, oder hier ist es der Schmied, der blast mit dem Feuer in die Kohlen hinein und er holt heraus ein Gefäß nach dem, was er tut. Also wir haben hier diese indirekte Wirkung. Es gibt sowohl den Handwerker, der da in seiner Werkstatt schmiedet und ein Gefäß macht, aber Gott hat erschaffen, dass es den Handwerker gibt und dass es so die Materialien gibt, um das Gefäß zu machen. Also am Schluss steckt Gott dahinter. Und wenn Gott nicht dahinter steckt, dann wird's nichts. Va'anochi barati maschit lechabel. Und genau so hat Gott erschaffen einen Zerstörer, der vernichten kann. Und wenn Gott ihn in Wirklichkeit gar nicht geschickt hat, dann glaubt er vielleicht, weil es Gott wer er ist, aber der kann ja gar nichts. Jedes Gefäß, das geformt wird gegen dich, wird keinen Erfolg haben, nämlich wenn es nicht von Gott geschickt wurde. Und jede Sprache, die sich erhebt gegen dich zum Gericht, die kannst du ohne weiteres schuldig sprechen, dass sie was Falsches sagt. Sot nachalat avdi Hashem. Das ist das Erbe der Diener Gottes. Und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht Gott. Hier könnte man eigentlich aufhören. Wir werden noch versuchen herauszufinden, warum die Aschkenasim jetzt immer noch nicht genug Text gelesen haben und immer noch nicht aufhören. Aber schauen wir mal, was wir hier haben. Also das Bild haben wir gesagt, das ist diese sturmgebeutelte, durchgebeutelte, Kinder hätte sie, also Zukunft wäre nicht ausgeschlossen. Die Frage ist nur, was soll da werden, wenn die Zora so groß sind? Und Gott sagt, na, die sich da gegen dich erheben, die können eh nichts. Aber es gibt auch die Aufforderung, du musst gerecht sein, du musst brav sein. Und wir haben am Schluss ganz eindeutig ein anderes Bild, als wir vorher hatten, zwischen die Beziehung als Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir haben im letzten Satz gehabt, Sot nachalat avdei Hashem. Das ist das Ehre der Knechte, der Diener Gottes. Also hier ist die Beziehung zwischen dem Volk und Gott. Wir sind die Diener Gottes und wir haben brav unseren Job zu tun. Dann kommt hier auch rein, dass wir was zu tun haben. Wir müssen aufpassen, richtig zu handeln. Das war im ersten Absatz eigentlich gar nicht der Fall. Da hat sie sich aufgeführt, weiß Gott wie, und Gott sagt, ich erbarme mich, weil einfach der Bund besteht und aus Punkt, egal was du aufgeführt hast. Hier ist schon eine Forderung, zu sagen, ihr müsst euch gerecht verhalten. Dann wird das funktionieren, weil ihr seid die Knechte Gottes und ihr habt gefälligst das zu tun, was Gott von euch erwartet. Also wir sehen hier zwei verschiedene Bilder, wie die Beziehung zwischen Am Israel und Gott sein kann. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass das alles ist. Wir haben in der Mitte die Wasser Noachs, wo uns versprochen wurde, wird nicht wieder passieren. Und wir könnten jetzt sagen, chiastische Struktur. Ich werde aber sagen, ausnahmsweise hier nicht, obwohl es danach ganz viele chiastische Strukturen gibt. Aber wir könnten sagen, rundherum, so ein bisschen spiegelbildlich, haben wir die zwei Beziehungen. Aber der Minhag Ashkenaz ist, dass wir noch weiterlesen. Und ich werde versuchen, eine Lösung zu finden, warum wir noch weiterlesen. Weil jetzt wäre der Text da schon lange genug gewesen. Also das kann es jetzt nicht sein. Hoi, kol tzamele hulamayim. Jeder, der Durst hat, soll zum Wasser gehen. Va asher in lokasef, lehu, shivru, ve echolu, ulhu, shivru, belo hesef, uvelo mechir, yayin vechalaf. Und wenn ihr kein Geld habt zu bezahlen, dann sollt ihr trotzdem gehen und kaufen. Shavar ist bitte nicht das hebräische Wort Shavar, zerbrechen, ist ganz eine andere Bedeutung, die es im Bibelhebräischen gab, wo Shavar verwendet wurde für das Einkaufen von Getreide oder Produkten, Nahrungsmitteln. Was ich übrigens sehr interessant finde, dass das biblische Ivrit ein eigenes Wort hat für das Erwerben von Getreide und Nahrungsmitteln. Also erwerbt eure Nahrungsmittel und esst. Und geht und erwerbt diese Sachen ohne Geld und ohne Preis. Also es wird auch nicht aufgeschrieben, was du nächste Woche Schulden hast. Wein und Milch, also nicht nur ein bisschen Grundnahrungsmittel, sondern die schönen Sachen, Wein und Milch. Wer kein Geld hat, kann trotzdem kaufen. Das Wasser wird jetzt natürlich vielleicht das Wasser der Tora sein. Das ist eine naheliegende Idee. Lama tishkelu chesef belulechem. Warum gebt ihr Geld aus für etwas, das kein Brot ist? Und macht euch Mühe, oder gebt eure Mühen, das ist ein Nomen, gebt eure Mühen für etwas, das nicht sättigt. Also hier haben wir natürlich leicht zu überschauen, dieses Bild, die Menschen haben sich anderen Göttern zugewandt und haben dort ihr Geld ausgegeben, vielleicht auch ziemlich wörtlich übrigens, aber metaphorisch jedenfalls, und haben sich bemüht und dort kriegst du aber nichts Gescheites. Wieso gehst du dorthin? Bleib beim lieben Gott, da ist das Wasser gratis. Und jetzt haben wir wieder eine Aufforderung, was wir zu tun haben. Hatu osnechem und hu elai. Jetzt kommen lauter Worte von Hören und Horchen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Shim'u, hört. Und hinafshechem va arachter lachem brit olam chaste David hanemanim. Und eure Seelen werden leben. Nefesh, wir hatten das jetzt auch in der Parasha, Nefesh ist die Lebenskraft, die Lebensenergie, also durchaus Seele auch im Sinne der Energie für den Körper. Also nicht nur rein geistig, sondern ihr werdet leben, ihr werdet gute Existenz haben. Und ich werde mit euch, genau, richtig, da weiß schon jemand, worauf ich hinaus will. Ich werde mit euch schließen einen ewigen Bund. Chasde David hane emanim, die Chesed, Mehrzahl, Gnaden, Wohltaten von David. Das ist natürlich der Maschiach. Hen et leumim netativ, denn ich habe ihn gegeben zu einem Zeugen für die Völker, das ist Maschiach. Nagid umetzavel umim, einer, der anführt und der sogar Befehle erteilen kann, den Nationen. Hen goy lo tida tikra ve goy lo yeda ucha elecha yarutzu lema'an Hashem Elokecha velikdosh Israel ki fe'arach. Ein Volk, das ihr nicht kanntet, wird euch rufen, und ein Volk, das euch nicht kannte, wird zu euch laufen, wegen Hashem, deinem Gott und dem Heiligen Israels. Denn er wird dich prächtig machen. Also Am Israel wird in aller Welt als die Repräsentanten von Gott dastehen, und alle werden gelaufen kommen, sogar die, die Wunder, wenn vorher gar nicht wussten, dass sie irgendwo am anderen Ende der Welt existieren. Wunderschön. Jetzt behaupte ich, dass die Haftara sich deshalb bisher hererstreckt, weil wir hier wieder das Motiv des Bundes haben. Wir hatten in dem Absatz über die Wasser von Noach Brit Shalom. Mhm. Das war aber jetzt nicht so, ich meine, dort wurde gesagt, okay, es war eine Katastrophe, die wird nicht wieder eintreten, aber das heißt ja nicht, dass nicht andere Katastrophen nicht wieder eintreten. Ich meine, wir haben zwar das Versprechen, dass keine Flut mehr die Welt zerstört, aber es sind ein paar Dinge in der Zwischenzeit passiert, nachweislich. Mhm. Und es wurde dort schon ein Bund des Friedens in Aussicht gestellt, aber es ist dort nicht die Rede von der messianischen Zeit. Und hier beim letzten Absatz haben wir eindeutig diese Ankündigung einer messianischen Zeit mit Chasde David und einem Brit Olam. Also hier ist es stabil, hier ist es fest, hier ist es wirklich fertig. Und ich würde sagen, dass diese vier Absätze sind auch ein bisschen symmetrisch. Wir haben die Szene mit der Frau, die keine Kinder hat und deshalb auf Zoras ist. Und die Antwort, das ist nur vorübergehend, so wie die Flut auch nicht ewig gedauert hat. Und es gibt einen Bund. Und dann haben wir die Szene mit der Sturmgebeutelten. Und wieder die Antwort, es gibt einen Bund. Also entweder man macht die erste Hälfte, das ist das, was die sephardische Version ist, die kürzere. Oder man macht beides. Aber irgendwie anders geschnitten würde es nicht so gut passen. Das war jetzt fast alles, was ich zur Haftara bringen wollte. Aber ich habe noch eine Quizfrage. Unser Rabbiner hat neulich einmal angemerkt, dass sich die Haftarot gerne nicht unbedingt auf das beziehen, was am Anfang der Parasha steht, sondern was am Schluss der Parasha steht. Jetzt hatten wir ja eigentlich eine super Lösung.
Aber hier hatten wir eben am Anfang ein Problem.
Dieses Problem ist ja lösbar. Wir hatten eigentlich eine super Lösung, nämlich, dass mitten in der Haftara die Wasser des Noach sind. Und was wollen wir bei Parashat Noach denn, wenn nicht die Wasser des Noach? Aber womit schließt denn die Parashat? Parashat Noach ist ja ein bisschen länger.
Abraham.
Was ist denn so ziemlich ganz am Schluss? Die letzten drei Sätze. die letzten drei Sätze, da liegt schon jemand, ja, weil der drittletzte Satz ist es, den ich will. Die letzten drei Sätze von Parashat Noach. Womit endet die Parasha? Wer noch nicht begeistert, nichts, darf ruhig ein bisschen suchen. Womit endet Parashat Noach? Es kommt ja nach der Flut der ganze Türmbau von Babel. Und was kommt nach dem Türmbau von Babel? Da kommt diese langweilige Generationenliste, die man immer fürchterlich unterschätzt, weil die so völlig fad ausschaut. Aber die geben dann möglicherweise doch Sinn.
Die Eheschließungen zwischen Abraham
und Sarah. Genau. Und Iska und mir, genau. Aber uns interessiert eh Abraham und Sarah, passt schon. Und wir haben diesen Stammbaum, der langweilig ist. Und dann kommt der Stammbaum aber praktischerweise bei der Familie von Haran raus. Und da erfahren wir, dass ein Abraham damals noch, eine gewisse Sarai damals noch geheiratet hat. Und ich behaupte jetzt auswendig, dass es der drittletzte Satz ist, ein Satz Nummer 30, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Also, was steht denn da? Wer liest mir das vor? Was steht denn da?
Sarah hatte kein Kind. Sarah
hatte kein Kind. Lies mir das ganz wörtlich vor. Was steht denn da? Auf Hebräisch am besten.
Wo bin ich da auf Hebräisch? Hanni, gibst du mehr, wo ich das auf Hebräisch lesen muss? Weil auf Englisch finde ich es, aber auf Englisch finde ich es nicht. Ja, 30.
Nachhilfe, ja.
30 ist das. Milka, Beavi, Yisba.
Yiska, genau, das wollen wir noch nicht. Und jetzt?
Ja. Yiska übrigens ist der Name, der im Umlauf bekannt ist als Jessica.
Ja, in der Tat, genau, richtig. Aber jetzt kommt, glaube ich, der Satz, den wir wollen.
Vati, Sarai, Akara,
Valad. Ja, genau. Sarah war Akara, sie hatte kein Valad, kein Kind. Und womit hat unsere Haftara begonnen? Roni Akara Loyalada. Es ist genau dieselbe Formulierung auch. Es ist genau diese Formulierung Akara und Loyalada. Übrigens, in Schiel kann das gut rauskommen, weil es wirklich schön hintereinander ist, weil der Mafte liest den Schluss der Parascha und gleich nachher kommt der Satz, hey du liebe Sarah, die du unfruchtbar warst und kein Kind hast, Achtung, jubeln ist angesagt. Also hier ist natürlich eine sehr enge Beziehung. Wir könnten jetzt also auch ein bisschen überlegen, wenn in der Parascha vorher die Krise des Turmbaus von Babel war, dass die Haftara mit diesen Anspielungen, dass sich die Dame so schändlich benommen hat und dass alles so miserabel ist, aber es wird doch wieder was werden. Das kann natürlich auch ein Hinweis sein, dass die Familie von Abraham und Sarah jetzt kommt, denn zwei haben die noch keine Kinder, aber sie sollen schon einmal die Zelte breit machen und ordentlich aufbauen für viele, viele Menschen, die da noch kommen werden. Gut, das war mein kleiner Beitrag für heute. Thank you.